Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge in unserer Reihe zum Nervensystem. Schön, dass ihr noch dabei seid. Und heute, ich verspreche es euch, gibt es eine mega interessante Folge mit einer ganz besonderen Verbindung. Aber hört selber rein. Herzlich willkommen alle da draußen und ein ganz herzliches zweites Willkommen dir, liebe Isabel. Wie schön, dass du wieder im Podcast dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Total schön, hier zu sein.
Ja. Für alle, die eine der ganz frühen Folgen mit dir nicht gehört haben, stelle ich dich noch mal kurz vor. Isabel Sieberts vom SI Ernährungsinstitut. Da bist du federführend mit am Start, sag ich mal, auch mit deinem Mann zusammen. Der hat kürzlich ein total cooles Buch rausgebracht, wo es darum geht, was man noch einkaufen kann, wenn man sich bewusst ernähren will. Und Isabel, du nennst dich selbst Hormon- und Darmexpertin. Jetzt wissen wir schon genau, aus welcher Ecke du kommst. Wichtig für alle draußen zu wissen ist natürlich, du bist auch M-Trace Master Coach. Ja, das heißt, du verbindest eigentlich zwei Welten miteinander, die der Körpergesundheit und die der seelischen Gesundheit. Total schöne Brücke, die du da geschlagen hast und immer noch schlägst oder drüber gehst.
Ja, genau. Das ist ja auch so eine, sag ich mal, so eine Entwicklung. Ich komme ja ursprünglich aus der Ernährungsberatung und habe mich viel mit dem Thema Abnehmen beschäftigt. Das ist ja auch so ein großes Thema bei uns im SI Ernährungsinstitut. Und dann kam irgendwann so, dass ich gemerkt habe, nee, also ich komme da einfach an Grenzen. Diese ganze Emotionsarbeit, die fehlt mir. Ja, da muss ich irgendwie rein. Dann habe ich angefangen, erstmal über systemisches Coaching, über NLP, bin dann irgendwann zu M-Trace gekommen und habe dann erstmal ein paar Jahre wirklich viel in dem Bereich gemacht und habe das dann mitgenommen. Und dann kam ich dann aber schon wieder irgendwie gefühlt an Grenzen oder irgendwie habe ich dann auch, glaube ich, den Anspruch, dann wirklich da ganzheitlich helfen zu können. Und dann dieses ganze Thema Mikrobiom und Darm, das ist ja auch noch gar nicht so alt. Also
Das stimmt.
in der Schulmedizin und so ist es ja teilweise noch ganz wenig angekommen, was ich immer wieder so sehe. Und dann hatte ich auch viele Frauen, gerade in so hormonellen, also Wechseljahre und sowas, also viele, viele Kundinnen auch einfach. Und hatte selber auch ein paar Themen, ja. Und dann bin ich ganz tief in dieses Thema Hormone und dann gleichzeitig auch Darm. Habe dann eben auch diverse, ja, Ausbildung, Weiterbildung als die Darmimmuntherapeutin und so zum Beispiel gemacht. Ja, und so erweitert sich stetig das Repertoire. Mal sehen, bei welcher nächsten Podcast-Folge in ein paar Jahren wir uns dann sprechen.
Du,
Aber jetzt.
ich bin da ganz offen.
Genau, aber deswegen, ja, freue ich mich heute mit dir mal ein bisschen über das Thema Darm auch zu sprechen.
Genau. Denn unser Thema, und das jetzt einmal auch so ganz deutlich beschrieben, ist die Darm-Hirn-Achse. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir werden auch noch mal das Wort Mikrobiom aufgreifen, weil da haben vielleicht auch manche draußen schon gedacht, so, Hilfe, was ist das denn? Kann man das essen? Nur mal vorab, nein, das solltet ihr nicht essen. Isabel, ich bin ja auch so eine Darmspezialistin. Also das müssen wir jetzt den Zuhörenden draußen ein bisschen erklären. Ich war schon bei dir quasi in Behandlung, in der Beratung, weil mein Darm schockierend krank war, wie ich damals erfahren habe. Und ich bleibe da auch am Ball und informiere mich selber auch immer noch mal ein bisschen. Ich habe mit dir schon ganz viel gelernt und ich habe kürzlich ein Buch gehört, wo ich wirklich dachte, meine Güte, der Darm ist echt so ein Schaltkreis bei uns. Und zwar war das das Buch von Dr. Matthias Riedel, das Psyche-Darm-Paradox. Der Untertitel ist hochspannend, was Depression, Ängste und ADHS mit dem Darm zu tun haben und wie die richtige Ernährung uns wirksam schützt. So, jetzt spricht der Dr. Riedel, der ist Mediziner, aus einer Sicht, die sich mit psychisch kranken Menschen beschäftigt. Das machen wir im Coaching nicht. Aber, also wenn es schon da hilft, wie ist es dann erst bei den, sag mal, emotionalen Schieflagen, die es so im Alltag gibt? Und ich habe mir ein Zitat aus dem Buch rausgesucht, habe ich sofort während des Hörens, habe ich mir einen Zettel gesucht und habe das aufgeschrieben für die Podcast-Folge, der hat nämlich gesagt, Darmwindung schlägt Hirnwindung. Was hat er damit gemeint?
Naja, also ich glaube, um das, also muss man erstmal erklären, wir haben ja auf der einen Seite unser Gehirn und dann haben wir den Darm und der Darm hat ja ein eigenes enterisches Nervensystem. Man spricht ja auch vom Bauchgehirn,
Genau.
ja? Und die beiden sind verbunden über den Vagusnerv. Und jetzt denkt man ja ganz oft so, durch diese ganzen, sage ich mal, es gibt ja diese ganzen Sprüche, das schlägt mir auf den Magen oder viele kennen das, dass wenn man aufgeregt ist oder so, dass man vielleicht vorher schnell noch sich quasi entleeren muss, ja, um dann sozusagen in den Kampf vielleicht zu ziehen, ne? Oder ich habe Schmetterlinge im Bauch. Also irgendwie ist ja oft in diesen Redewendungen immer so, es passiert was im Kopf, irgendeine Emotion und das irgendwie schlägt mir das auf den Magen oder ich schlucke was runter. Spannend ist aber, dass, und das, um zurückzukommen auf das, was der Matthias Riedel gesagt hat, ist, dass man weiß, dass eigentlich nur so 10 bis 20% der Signale vom Gehirn zum Darm gehen und tatsächlich der Großteil, 80 bis 90%, Signale vom Darm ans Gehirn gehen.
Das ist irre, ne?
Und das ist das, was er damit gemeint hat. Und das macht halt den Darm auch. Und da ist natürlich noch wahnsinnig viel Forschung, ne? Also wir denken jetzt, wir wissen da irgendwie schon ganz viel, aber ich glaube, wir wissen tatsächlich wahrscheinlich nur so ein ganz bisschen von all dem, was da noch kommt. Aber da sieht man dran, was für einen riesen Einfluss der Darm eben auf unser gesamtes System hat, ne?
Ja, total. Lass mal kurz das Mikrobiom erklären. Einfach mal ganz sachlich aushauen, was ist denn das?
Also das Mikrobiom ist ja nur ein ganz, ich würde sagen jetzt ein, was heißt ein kleiner Teil, ist kein kleiner Teil, ist schon ein wichtiger Teil. Letztlich geht es ja da um Bakterien. Also in unserem Darm sind ganz unterschiedliche Bakterien. Mittlerweile, wir wissen noch gar nicht, wofür diese ganzen Bakterien so wirklich gut sind oder wofür die alles gut sein könnten, aber wir wissen schon, dass sie irgendwie einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und wir wissen, dass dieses Mikrobiom wohl möglichst divers sein soll. Also wir unterschiedliche Bakterienstämme da vertreten haben sollen. Und deswegen ist ja zum Beispiel auch dieser Aufbau des Mikrobioms, da gibt es ja zum Beispiel die Theorie auch, dass deswegen zum Beispiel natürliche Geburt super wichtig ist, weil das Baby ja durch den Geburtskanal, durch die Flora, Scheidenflora der Mutter, quasi gedrückt wird und dadurch ganz viele Bakterien auch von der Flora von der Mutter aufnimmt natürlich und damit eine ganz wichtige Prägung auch fürs Mikrobiom, für die Darmgesundheit hat. Und es da zum Beispiel auch die Theorie gibt, dass Kinder, die zum Beispiel Kaiserschnittgeburten erleben, da gar nicht so diese Ausbildung des Mikrobioms direkt von Beginn an haben, ne? Also das heißt, so ein diverses Mikrobiom, also divers mit sehr unterschiedlich, ist wichtig. Und dann wissen wir mittlerweile, dass es wahrscheinlich zwei unterschiedliche Gruppen, sage ich mal, große gibt. Und zwar Bakterien, die eher zu einer Schutzflora, zu einer Säurungsflora, die ein gutes Milieu machen, die ganz viele gute Sachen für uns machen, und die maßgeblich eben daran beteiligt sind, wie wir Nährstoffe aufnehmen, wie wir zum Beispiel Neurotransmitter bilden. Können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen?
Ich schreibe es mir mal auf, damit wir
Ja,
es nicht vergessen.
genau. Die zum Beispiel auch mit Hilfe von Ballaststoffen, auch das ist sicher ein Thema, worauf wir nochmal später zurückkommen, kurzkettige Fettsäuren bilden können, die dann für die Entzündungssysteme im Körper wichtig sind, fürs Immunsystem. Das ist also sozusagen eine große Gruppe von guten Bakterien. Da sind so, kennen wir von Joghurts, Lactobacillen gehören dazu, Bifidobakterien, aber auch sowas wie Fäkalibacterium prausnitzii hat der ein oder andere vielleicht schon mal in so ein bisschen, die sich vielleicht schon mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, schon mal gehört. Enterokokken zum Beispiel. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite auch die Bakterien, die gehören eher so zu der Fäulnisflora. Die brauchen wir auch ganz dringend. Aber die wollen wir eben nicht zu viel haben im Darm, weil da wissen wir, das sind Bakterienstämme. Wenn die zu viel da sind, dann produzieren die zum Beispiel sehr viel Histamin. Dann kriegen wir vielleicht Histaminprobleme. Dann lösen die Entzündungsreaktionen aus, schwächen die Darmschleimhaut. Die produzieren eben nicht so schön diese kurzkettigen Fettsäuren wie die Säurungsflora. Also die, ne, Endotoxine werden produziert und die machen dann einfach Probleme. Und die stören eben auch, wenn diese Diversität, sage ich mal, aus dem Tritt kommt, dann ist die Vermutung, dass das dann einen starken Einfluss zum Beispiel auch auf eben ja meine Emotionen haben kann oder auf Dinge wie wirklich ganz konkret Angst oder Brain Fog, eine Gereiztheit,
Schlaf.
Schlaf, super, super wichtig. Genau, ja.
Danke, dass wir das jetzt mal so als Wissensblock vorne rangeschoben haben, denn was ich aus diesem Hörbuch gelernt habe, was mir vorher so nicht klar war, Matthias Riedl sagt, das Mikrobiom hat Einfluss auf die Neuroplastizität des Gehirns. Dann habe ich natürlich mich als Emotionscoach gefragt, ey, Moment, Neuroplastizität brauchen wir doch. Es ist doch eigentlich die Baseline unserer Veränderungsarbeit. Wenn wir drauf gucken, dass wir über die Tools, die wir anwenden mit den Klienten und Klientinnen, wir wollen ja eine Veränderung herbeiführen. Aber nicht im Sinne von, wir rütteln den Klienten durch und sortieren den neu, sondern wir bringen die Emotionen, die gerade übersteuert sind, wieder in Ausgleich. Und wir nutzen dazu die Neuroplastizität, weil wir quasi diese neuen, ich sage immer, Autobahnen im Gehirn legen, auf denen dann der Klient, die Klientin als Fahrer richtig schön jetzt fahren üben kann und irgendwann ist die Bahn so ausgefahren und wir sind ganz sicher in diesem neuen Modus, in dieser Veränderung. Wenn jetzt das Mikrobiom, ein krankes Mikrobiom, einen Einfluss hat auf die Neuroplastizität, da dachte ich schon so, puh, behindert ein kranker Darm unsere Arbeit oder fördert ein gesunder Darm unsere Arbeit?
Gute Frage. Auf jeden Fall. Also was passiert, wenn wir jetzt in Anführungsstrichen kranken Darm haben? Dann ist es natürlich so, dass wir natürlich weniger von dem guten Teil haben. Also und entsprechend Prozesse, die im Darm eigentlich gut laufen sollten, irgendwann anfangen gestört zu laufen. So. Und das bedeutet, wenn wir natürlich vermehrt Entzündungsreaktionen haben, Histamin, das sind ja alles Signale, die permanent vom Darm ins Gehirn, ja, kommuniziert werden. Und das Gehirn interpretiert das dann auch als eben genau, als sowas wie Angst und solche Geschichten. Und es werden ja auch zum Beispiel Serotonin, habe ich eben schon mal angesprochen, wird ja von vielen, ist ein Neurotransmitter, wird von vielen auch als Glückshormon bezeichnet, ist ja auch tatsächlich super wichtig bei Depressionen. Und Serotonin wird zu ungefähr 90% im Darm produziert. So, wenn man sich jetzt überlegt, wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, wenn das ganze System aus dem Tritt gekommen ist, und ich finde auch ganz wichtig, da spielt auch nicht nur das Mikrobiom eine Rolle, sondern auch die Darmschleimhaut ist super wichtig zum Beispiel. Ja, wenn ich dann zu wenig Serotonin habe, dann habe ich ja schon mal ein schlechteres, also geht es mir einfach nicht so gut.
Ja,
Ne?
die Ausgangssituation ist einfach eine
Genau,
andere.
ist schon mal so. Deswegen auch diese Verbindung immer mit Depressionen ist sicher. Wenn man depressive Verstimmung hat oder Depression, ist es sicher ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, ich bringe meinen Darm wieder in Ordnung, um dann die Serotoninproduktion zum Beispiel zu unterstützen. Aber zum Beispiel auch Neurotransmitter wie GABA, das ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der uns so beruhigt, uns so zur Ruhe bringt und auf der anderen Seite auch Dopamin. Ist ja auch ein wichtiger Neurotransmitter für Fokus, für Motivation, für Antrieb. Und wenn jetzt unser ganzer Darm so durcheinander gekommen ist, dann gibt es da auch einfach starke Ungleichgewichte. Also die können zu wenig da sein, aber auch so GABA, Dopamin, das wollen wir auch immer in einem guten Gleichgewicht haben. Und dann natürlich merken wir das dann auch im Gehirn, ne?
Also am Ende
Am Ende.
merken wir es dann in
Und von
unserer
daher,
Stimmung.
zum Beispiel, ja.
Ja,
Oder
spannend.
Ängste werden verstärkt. Wenn ich jetzt eh eine Prädisposition habe mit einer Angststörung oder habe ein sehr belastendes emotionales Erlebnis, natürlich hat das dann, also unterstützt dann quasi diese schlechte Darmsituation, dann befeuert das noch. Wenn ich gar nicht entsprechend die Neurotransmitter bilden kann, die ich vielleicht brauche. Und auf der anderen Seite, was ja auch super, super wichtig ist, ich meine, was machen wir bei M-Trace? Ist ja Nervensystemregulation, ne? So. Wenn wir im Stress sind, zum Beispiel durch eine starke Emotion, durch ein traumatisches Erlebnis, was auch immer, stark im Stress, sind wir dysreguliert und sehr stark im sympathischen Nervensystem unterwegs. Das heißt, sympathisches Nervensystem, Fight or Flight, was aktiviert das im Körper? Die ganze Verdauung, alle Systeme, Immunsystem, alles wird runtergefahren. Das bedeutet, letztlich ist Emotionsregulation auch Darmtherapie am Ende. Weil, ja, ist ja am Ende so, weil ich dadurch schaffe, mehr vielleicht wieder in den Parasympathikus zu kommen. Parasympathisches Nervensystem, wenn ich da drin bin. Rest and digest wird im Englischen oft gesagt. Ausruhen und verdauen, weil wir in Ruhe verdauen können. Und das bedeutet, wenn ich meine Emotionen über M-Trace reguliere, dann ist auch und mehr im Parasympathikus dadurch sein kann, kann ich auch, funktioniert auch mein Darm am Ende besser. Und das ist eben ganz stark über den Vagusnerv, ne? Das ist ja so ein ganz zentraler Nerv, der das Gehirn ganz vielen Organen, aber eben im Darm auch verbindet. Und ja.
Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ja, also diese Brücke ist mir ja noch nie gekommen. Sehr schön, sagen wir es ruhig
Und
nochmal laut.
andersrum auch, ne? Andersrum
Ja,
auch.
andersrum, genau. Und das andersrum, das war ja so der Gedanke, aus dem ich gekommen bin, dass ich so dachte, oh mein Gott, wenn also das Mikrobiom und wie ich jetzt gelernt habe, auch die Darmschleimhaut aufs Gehirn wirken, auf die Neuroplastizität, auf die Veränderbarkeit. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Arbeit? Aber wenn du jetzt sagst, ah nee, Moment, aber umgekehrt wird auch ein Schuh draus, weil
Total.
mit jeder Arbeit, die wir in M-Trace machen, regulieren wir auch die Systeme und regulieren dann auch so ein bisschen, ja, auf eine positive Art für den Darm. Das ist jetzt schon wieder eine schöne Aussicht.
Also
Danke für
ich
die
glaube
Erkenntnis.
tatsächlich, dass es ohne gar nicht geht, weil wenn wir nur im Fight or Flight sind, nur im Funktionsmodus, nur im massiven Stress, ne, wie ja ganz viele durch die Gegend auch laufen, dann kommt mein Darm ja gar nicht in diesen Verdauungsregulationsmodus und kann sich, ja, kann dann einfach auch nicht regenerieren oder richtig arbeiten, richtig verdauen, richtig, dass die Prozesse einfach laufen. Das heißt, wir blockieren das ja quasi dauerhaft und darüber wird natürlich mein Darm auch krank.
Ja, klar.
Das sind ja genau die Prozesse.
Ja.
Das bedeutet, es ist in jeder Darmtherapie ist Nervensystemregulation ein super wichtiger Baustein. Und ein ganz praktisches, einfaches Tool ist ja zum Beispiel zu sagen, vor der Mahlzeit, also ich meine, wann muss ich gut verdauen? Während einer Mahlzeit, da muss es funktionieren. Wenn ich esse, dann will ich, ne, wenn ich jetzt Themen im Darm habe, du kennst das, dann möchte ich danach keinen Blähbauch haben, ich möchte danach irgendwie eine gute Verdauung haben, ich
Möchte mich noch
soll
unter
mir
Menschen
gut
aufhalten können.
zum Beispiel, das heißt, die Verdauung muss gut funktionieren. Ja, wann funktioniert die Verdauung gut? Wenn ich im Modus Rest and Digest bin. Das bedeutet, was kann ich direkt vor einer Mahlzeit machen? 10 Minuten vorher, Zum Beispiel die M-Trace-Resonanzatmung.
Ja.
Ja, wenn ich einfach eine Atemübung direkt vor dem Essen mache und dann wirklich natürlich auch in Ruhe esse, entspannt esse, nicht am Bildschirm, nicht bei der Arbeit, sondern das auch wirklich mir die Ruhe entsprechend nehme und auch dann gut kaue. Das ist ja auch ein großes Problem in unserer Zeit, dass alles wahnsinnig schnell, schnell, schnell. Und wenn man sich überlegt, alles, was sich im Mund quasi schon an Vorarbeit, an Verdauungsarbeit dem Darm abnehme, entlastet natürlich hinterher
Ja.
wahnsinnig.
Ja, und da geht es ja auch, also nur mal so, um es zu vervollständigen, es geht ja nicht nur ums Kauen, weil durch das Kauen werden ja Verdauungssäfte
Genau.
angeregt, ja. Also es
Genau.
geht nicht nur um den Zerkleinerungsprozess,
Nee.
Leute. Es
Nee.
geht darum, dass diese Bewegung ein Signal schickt und dadurch
Genau.
werden Verdauungssäfte
Ja,
ausgeschüttet, die wir
und wir haben ja,
brauchen, ne?
genau,
Die
und wir haben ja im
Unterstützung.
Speichel auch schon ganz viel, auch die
Ja.
Speichelproduktion, und die hat ja auch schon ganz viele Verdauungsenzyme. Das schmeckt man, wenn man jetzt ein Stück Brot sehr, sehr lange mal kaut, dann merkt man, dass das ganz süß wird vom Geschmack. Warum wird das süß? Weil natürlich die Stärkeketten, die langen Kohlenhydratketten, schon im Mund durch Enzyme aufgespalten werden in Glukosemoleküle, und die schmecken süß.
Ja, stimmt. Glukose ist ein Zucker. Ja. Ach, krass. Oh mein Gott, das macht Spaß mit dir, Isabel. Echt schön,
Ja.
echt schön. Dieser kranke Darm, wir setzen den mal jetzt in Anführungsstriche. Gibt es Zahlen, wie viele Menschen bewusst oder unbewusst mit einem kranken Darm rumlaufen? Du hast ja eben schon gesagt, ah, die
Boah,
meisten Menschen sind ja irgendwie ständig im Stress.
ja, also ich kenn jetzt keine Zahlen, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich super viele Stuhlanalysen sehe. Und über diese Mikrobiomanalysen lässt sich immer so ein bisschen streiten. Da ist die ganze Welt sich auch noch nicht immer so einig, ob das dann so, ne, diese Einzelbakterien, wie die dann ausfallen oder so. Aber auch was ich allein an Schleimhautparametern sehe, worüber man sehr gut Entzündungsaktivitäten im Darm sehen kann. Oder auch zum Beispiel, wie das Immunsystem, das kann man ganz gut auch messen über Stuhlanalysen, wie aktiviert das ist und so. Sehe ich einfach. Und die meisten, die ich dann frage, ne, wo ich schon das Gefühl habe, also die erzählen mir dann irgendwie ihre Themen und dann frage ich die, und wie ist die Verdauung? Ja, gut. Also, ne, ich habe einen Sohn, der ist 10 Jahre alt. Wenn ich den frage, wie war es in der Schule? Gut.
Ja.
Da weißt du ganz genau. Da weißt du
So
ganz
doll war
genau,
es
was
doch
das
nicht.
so, ja,
Mama fragt
doch nicht.
nicht.
Oder es ist halt so, es ist halt irgendwie, es ist halt ein Tabuthema, und ich glaube auch, es wird sich gar nicht damit so richtig auseinandergesetzt oder so. Ich kann auf Toilette, aber ob ich jetzt mal irgendwie Verstopfung habe oder mal Durchfall oder so, ist es eigentlich, solange ich irgendwie auf Toilette kann,
Solange es klappt, ist doch egal, wie es
so ist
rauskommt.
doch, ja, genau. Ne? Und aber daran, wenn man da schon mal ein bisschen mehr drauf achten würde, auf die Konsistenz, auf, ne, so Wechselstühle, es gibt ja diese Bristol-Stuhl-Skala tatsächlich, wo man, kann man mal googeln, wo man dann auch mal sieht, was ist denn so, was macht denn so einen gesunden Stuhl tatsächlich irgendwie aus. Ja, dann würde man schon, aber die sagen dann auf jeden Fall immer erstmal einfach gut, okay, dann lasse ich es erstmal stehen, aber dann kommen oft so andere Geschichten. Ne? Dann höre ich zum Beispiel viele Probleme mit der Haut, ne, trockene Haut, Autoimmunerkrankungen, Schleimhautthemen, Nasennebenhöhlen, eben depressive Verstimmungen. Und wenn das so ein Symptomkomplex ist, wo die auch letztlich oft dann gar keine Hilfe beim Hausarzt oder sowas kriegen, weil das halt so diffuse, unterschiedliche Sachen, am Ende heißt es immer, sie haben einfach viel Stress oder so,
Naja.
dann denke ich schon immer sofort an den Darm, weil zum Beispiel das einfach oft dann Histaminthemen sind, zum Beispiel, ne? Also, oder wenn schon wenn die Nasennebenhöhlenschleimhaut schon immer wieder betroffen ist, die Schleimhaut zieht sich ja durch den ganzen
Ja.
Körper, dann weiß ich schon, ah ja, okay, also wenn das immer wieder kommt, könnte ein Schleimhautthema auch im Darm sein. Meistens bestätigt sich das. Und ich meine, 90% unseres Immunsystems, 80 bis 90%, sitzt im Darm, ne? Und auch in der Darmschleimhaut. Und das heißt, dann ist es da wichtig, im Darm halt dann entsprechend die Schleimhaut auch wieder aufzubauen, ne? Dass das einfach gut das System einfach gut funktioniert. Von daher, ich glaube, viele haben es nicht auf dem Schirm, dass sie einen kranken Darm haben. Ich sehe es aber tatsächlich sehr, sehr häufig oder auch einfach auch bei Symptomkomplexen, wo die Leute es gar nicht auf dem Schirm haben. Aber auch einfach nur bei depressiven Verstimmungen und Gereiztheit. Das ist immer, also wenn die dann auch nicht weiterkommen oder dann ne, ewig irgendwie teilweise auch wirklich Antidepressiva, die sind dann ja in Behandlung, ne? Ich
Ja.
bin ja nicht der Behandler, sage ich mal jetzt, was die Depression angeht, aber unterstützend zu sagen, okay, sollen wir uns nicht auch mal den Darm angucken? Und dann ist es wirklich einfach eine total gute Unterstützung nochmal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und noch dazu, wenn man sich dem dann widmet und das mal wie jetzt zum Beispiel dann, wenn man dir gegenüber sitzt und du erklärst einem so eine Analyse, man erfährt ja doch dann auch viel, was, ja, du sagst eben, es wird über vieles nicht gesprochen. Wir haben große Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Wir sprechen nicht über Geld. Wir sprechen auch nicht, ja, über den Stuhlgang.
Toilettengänge. Ja.
Wie war es denn bei dir heute? Ne, man fragt sich, wie war es Wochenende? Es fragt doch keiner nach, hast du heute Morgen schon? So, das sind Tabuthemen und ja, und dann jemand Kompetentes einfach mal gegenüber zu haben, der das mal erklärt. Und also mir war das sehr, sehr, sehr hilfreich.
Auch, was du eben noch gesagt hast, ganz kurz, Schlafstörungen
Ja.
würde ich auch immer an den Darm denken, weil ne, also 90% von unserem Melatonin, was ja ein super wichtiges Schlafhormon ist, wird im Darm gebildet. Und zwar als gebildet aus Serotonin. So, wenn ich jetzt schon kein Serotonin gut bilden kann, dann kann ich
Ja.
natürlich dann auch nichts für das
Ja.
Melatonin da, ja. Das heißt, auch da diese Verbindung zu verstehen, finde ich total wichtig, ne? Und Serotonin wiederum wird aus Tryptophan gebildet, ne? Und das ist eine Aminosäure. Deswegen dieser ganze Protein-Hype, der vielleicht auch manchmal ein bisschen too much ist. Aber
Ja,
es
es
hat.
steht ja auch auf so vielen Produkten mittlerweile
Genau,
Protein
das
drauf
kann
und
man ja
wo nicht mehr
diskutieren, aber
Protein drin ist,
trotzdem,
ne? Ja.
genau, aber trotzdem grundsätzlich sind Proteine super wichtig, ne? Und
So,
ich sehe einfach,
jetzt
die
machen wir mal
meisten.
was. Was? In welchen Lebensmitteln stecken Proteine?
Also es gibt tierische Proteine, ne? Zum Beispiel wirklich in Fleisch, in Fisch, in Eiern, in Quark. Magerquark hat viel Protein, Milch natürlich sowas wie Joghurt und so. Und es gibt pflanzliche Proteine, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Tofu, in Soja, in Nüssen sind zum Beispiel Nüsse, Samen. Genau. Und jetzt muss man aber sagen, wenn man ein Darmthema hat, sind häufig die pflanzlichen Proteine, sind dann oft eine kleine Herausforderung, weil einfach.
Zumindest vorerst. Zumindest
Genau.
vorerst.
Genau. Also, es ist oft, habe ich dann ja so Menschen, die dann irgendwie hören, also die merken schon irgendwie, sie haben ein Darmproblem und dann hören sie irgendwo, ja, Ballaststoffe sind wichtig und dann irgendwie Hülsenfrüchte, Nüsse und so, viele Proteine, viele Ballaststoffe, super, dann esse ich die mal und dann eskaliert es total, weil der
Ja.
Darm dann total überfordert ist damit. Dann ist es manchmal eher der richtige Weg, das komplett erstmal rauszunehmen. Und dann kommt der Darm häufig mit tierischen Proteinen tatsächlich besser zurecht. Genau, aber grundsätzlich, das sind Proteinquellen, ja.
Hast du schon das zweite Zauberwort gesagt? Ballaststoffe.
Ja.
Ich frage deshalb, weil das war für mich ein großes Aha-Erlebnis. Ich habe schlaue Artikel gelesen, ich habe mir Podcast-Folgen angehört und immer hieß es ja Proteine, Ballaststoffe, Proteine, Ballaststoffe. Und ich dachte immer so, Leute, sagt doch mal, was ihr damit meint. Wo ist es drin? Was soll ich essen?
Also ich finde, Ballaststoffe kann man sich ganz gut merken. Also ich stelle mir jetzt immer so vor, so von Ballast, so Fasern irgendwie. Also das, wenn was wächst, so, ja. Also von daher, Ballaststoffe sind vor allem in pflanzlichen Sachen. Also zum Beispiel in Fleisch und Fisch und Eiern haben wir so gar keine Ballaststoffe, ne? Wir haben Ballaststoffe in Getreide, in Gemüse, in Samen, in Obst, in alles solchen Quellen. Und das ist im Prinzip das, was von der Pflanze quasi wächst. Wirklich diese
Alles, was wir
Fasern.
ernten.
Genau, im Prinzip ja. Und eben nicht diese, sage ich mal, was da drin steckt an Nährstoffen und Vitaminen, sondern wirklich dieses Faserige, ja.
Ja.
Das sind im Prinzip Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sind eben also sind super, super wichtig, weil unsere guten Darmbakterien lieben die Ballaststoffe als Futter. Und es ist nicht nur so, dass wir Ballaststoffe brauchen, einfach um eine gute Stuhlkonsistenz am Ende irgendwie zu haben und darüber mechanisch irgendwie zu unterstützen, sondern die sind wirklich Futter für die guten Darmbakterien. Und indem die sozusagen futtern, können die sich vermehren, fühlen die sich wohl, bilden eben diese super wertvollen kurzkettigen Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, wie zum Beispiel Butyrate, sind super wichtig für die Entzündungsregulation, für eine gute Darm-Hirn-Verbindung zum Beispiel. Und deswegen, also es würde zum Beispiel, also können wir sowieso mal drüber sprechen, über diesen
Ja.
Probiotika, wie man Probiotika, was man dazu sagt, weil das sind ja letztlich sozusagen die guten Darmbakterien oder das will man ja damit. Aber das bringt jetzt nichts, sage ich mal, die einfach einzunehmen und die dann nicht zu füttern. Ne?
Also Probiotika morgens so ein Fläschchen aus dem Kühlregal und dann hinterher das Fastfood ist jetzt nicht so die beste Kombi.
Genau, also das, genau. Oder so ein Tütchen aus der Apotheke, ne? Oder so. Also das ist ja eh, also ich sag mal, Probiotika sind ja eh immer wieder auch in Diskussionen, wie gut siedeln die sich wirklich im Darm an. Ne, bleiben die dann wirklich da? Aber dass sie überhaupt eine Chance haben zu bleiben, muss man auf jeden Fall auch erstmal ja ein gutes Milieu, sage ich mal, schaffen und denen entsprechend das Futter natürlich liefern. Und jetzt ist aber die Herausforderung, wenn ich eben einen Darm habe, der sehr aus der Balance gekommen ist, dann kann ich halt auch nicht einfach jetzt anfangen, da Ballaststoffe reinzuwerfen, weil dann ist halt die Überforderung oft noch größer. Das heißt, da muss man wirklich Schritt für Schritt einen Darm aufbauen und was dann viele machen, die dann eben denken, ah ja, ich habe ein Darmproblem und nimm jetzt einfach Probiotika und dann ist es irgendwie oft genau das Falsche oder ess mehr Ballaststoffe.
Ja,
So
machen es nur
funktioniert
noch
es halt
schlimmer
auch.
erstmal.
Ja, genau.
Ja. Puh, okay. Du hast schon ganz viel erzählt, was ich hier auch so auf meinem Zettel stehen habe. Darm-Hirn-Achse haben wir jetzt verstanden. Nennen wir wirklich so, weil ja, der Vagusnerv geht ja so einmal so hinten an der ja, weiß ich nicht, sagt man durch die
Über alle
Wirbelsäule, ist das
Organe,
richtig?
ja, an
So,
der
irgendwie liegt
Wirbelsäule.
er auf jeden Fall da
Ja.
hinten und es ist wirklich wie so eine Achse, die durch den Körper geht. Kommt daher auch dieser Name?
Von der Achse?
Ja, Darm-Hirn-Achse, weil der Nerv das so verbindet.
Ja, weil das einfach die Kommunikation ist, ne? Jetzt muss
Ah,
man
okay.
sagen, das geht ja, also es geht primär, das ist ja wie so, der Vagus ist ja quasi wie so eine Telefonleitung, kann man sagen. Aber natürlich insgesamt kommuniziert der Darm ja auch über ganz viele Möglichkeiten auch mit dem Gehirn, ne? Auch über bestimmte Hormone, die im Darm gebildet werden, die dann über die Blutbahn gehen,
Okay,
ne?
ah,
Über
okay.
Nährstoffe, über eben die Neurotransmitter. Das geht teilweise über den Vagus, aber teilweise geht es auch über andere
Okay.
Signalwege, sag ich mal, im Körper. Aber ja, genau.
Ja,
Also
was
der
fand.
Vagus ist auf jeden Fall super wichtig. Und es gibt ja auch ganz gezielte, also das kann man auch googeln, Vagusnervübungen,
Ja.
die
Ja.
auch gerade in der Darmtherapie immer explizit wirklich empfohlen werden, weil wir darüber eben über dieses Körperliche, ne, wir können uns nicht entspannt denken. Das ist ja auch das, was
Ja,
wir aus M-Trace kennen. Wir
ja,
können nicht
ja.
sagen, so ich entspanne mich jetzt mal, sondern wir müssen dem Körper auch körperlich ein Signal schicken, dass wir in Sicherheit sind. Das können wir zum Beispiel über diese Vagusstimulation. Man weiß einfach auch aus der Darmtherapie, weil da eben diese Verbindung so super eng ist, dass halt so Vagusnervübungen, wie zum Beispiel über so Ohr, die Lea macht ja auch immer so schöne Ohrmassagen und so. Ich weiß gar nicht, ob mit dem Hintergrund, aber die über
Ja.
das Ohr kriegen wir zum Beispiel eine gute Stimulation hin, ne? Vom Vagus zum Beispiel.
Ja, toll. Ja, cool. Ich muss immer gerade so ein bisschen mich nochmal sortieren und zu so gucken, okay, wo will ich denn jetzt als nächstes hin? Wir haben ja jetzt sehr intensiv auf Darmfunktion, was gehört zu einem guten Essen, also oder wie sollten Essen zusammengesetzt sein, unsere Ernährung zusammengesetzt sein, damit es pro gesundem Darm läuft. Wir haben von dir gehört, hey Leute, wenn ihr wirklich Probleme habt, macht am Anfang mal ein bisschen langsam. Viel ist nicht immer gut, sondern lieber langsam rantasten. Jetzt habe ich mich gefragt, du hast ja am Anfang schon so schön gesagt, im M-Trace geht es viel ums Nervensystem. Wir hatten hier im Podcast eine ganze Reihe zum Thema Nervensystem. Wir haben ja im M-Trace den Motivkompass, haben da die Grundbedürfnisse drin. Und ich habe mich so gefragt, hey, wenn der Darm nicht ganz in Ordnung ist, ist ja unser ganzer Motivkompass, also ich stelle mir den manchmal so als inneren Kompass auch vor, mit den Grundbedürfnissen, ist ja alles durcheinander, ne? Bin das mal im Kopf so durchgegangen. Also ich erfahre, meinem Darm geht es nicht gut, Krankheit hat was von Verunsicherung. So, hey, Bedürfnissicherheit gestört. Dann muss ich vielleicht mit Verboten erstmal klarkommen. Vielleicht empfinde ich das als Verbot, wenn ich Schokolade weglassen soll, kein Alkohol trinken, kein Kaffee, die leckeren Früchte weglassen, die mir doch so gut schmecken, kein Eis, na so. Also, dann wird mir die Autonomie zu entscheiden genommen. Noch eine große Störung. Dann bin ich vielleicht in bestimmten Aktivitäten eingeschränkt. Na, weil, wie wir eben schon gesagt haben, es kann auch sein, ich gehe mit Freunden irgendwie, ziehe ich um die Häuser und ich bin dann die Einzige, die nichts trinkt. Ja, super. Ganz toll fürs Gruppengefühl oder dafür, wie ich mich in Gruppe fühle, unser Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Ne? So. Da kann wirklich, also das hat so viel Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, was emotional bei uns abgeht.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was du jetzt hier ansprichst, ist ja ein Problem, also bei jeder Art Veränderung oder Verhaltensänderung. Aber ich glaube, einmal zwei Punkte. Viele Leute, die zu mir kommen, die haben natürlich auch schon einen gewissen Schmerz in einer Form erlebt. Also ganz, ganz viele von meinen Kundinnen kommen ja zu mir und sagen, boah, ich will einfach nicht mehr abends irgendwie aussehen wie im 9. Monat schwanger. Ja, ich kann da nicht mehr rausgehen. Mir passt meine Hose nicht mehr. Ich kann kein Kleid mehr anziehen. Ich, ne, fühle mich super, super unwohl. Gehen dadurch teilweise auch schon gar nicht mehr raus, ne? Oder haben Probleme, auch auf die Toilette zu gehen, wissen, wenn sie extern irgendwo was Bestimmtes essen, dass sie dann wirklich Schmerzen haben. Das heißt, die soziale Isolation oder die Einschränkung in der Lebensqualität oder auch, wenn man merkt, man hat den Darm nicht auf dem Schirm, aber es sind eben andere Themen, Hautthemen, Ekzeme, ne, Autoimmungeschehen oder so. Das heißt, die Leute kommen ja nicht einfach so. Also ich glaube, eine Verhaltensänderung erfordert immer irgendwo eine gewisse Art an Anstrengung oder auch einen Weg, den man da gehen muss.
Und ein Schmerzpunkt, ne? Also
Und auch ein
ohne
Schmerzpunkt.
den eigenen höchsten Schmerzpunkt erreicht zu haben, gehen wir nicht freiwillig in die Veränderung.
Genau. Und auf der anderen Seite ist es aber so, also erstmal, ja, ne, so wenn man so einen Darmaufbau dann macht. Je nachdem, ist ja auch sehr unterschiedlich, wie das auffällt, kann das natürlich schon mal streng sein. Aber wenn ich natürlich sage, jetzt erstmal irgendwie kein Zucker, auch da ist das Leben ja zum gewissen Grad Balance. Also ich finde, so eine gesunde 80-20-Regel gebe ich eigentlich immer mit, dass ich sage, ja, wenn wir irgendwie 80% hinkriegen, dann können 20% auch irgendwie, dann kann ich auch in der Woche mal ein Eis essen oder mal Gluten, irgendwas, wenn es jetzt um Gluten geht oder was auch immer, ne? Da sage ich mal, auf der Liste in Anführungsstrichen steht. Und oft ist es ja so, dass wenn die Menschen sich dann anfangen, auch mal durchzuringen und es zu machen, merken ja doch relativ schnell, dass es ihnen auch besser geht, ne?
Das
Und
stimmt.
das motiviert dann ja auch, ne?
Jetzt
Und dann ist
Belohnungssystem
vielleicht.
an, ne?
Ja, genau. Und dann ist ja die soziale, sage ich mal, Einschränkung, dass man vielleicht nicht mehr extern essen gegangen ist, weil man das gar nicht vertragen hat oder nicht wusste, wo ist eine Toilette, oder, ne, oder einen totalen Blähbauch hatte oder eine Übelkeit oder wirklich starke Histaminreaktion oder so, dann ist das natürlich auch eine totale Erleichterung. Und also ich höre ja auch, ich meine, viele, auch dieses ganze Thema mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Oft ist es ja so, die Leute denken dann, oh, jetzt, ich vertrage das nicht mehr, gehen dann irgendwo, sage ich mal, irgendwo hin zu irgendeinem Therapeuten, dann wird gesagt, nachgewiesen, ja, das ist jetzt hier eine Laktose, Fruktoseintoleranz, irgendwas. Und dann werden die damit entlassen, dass sie diese Lebensmittel nie wieder essen können. Ne? Und
Ja.
natürlich gibt es auch Allergien, klar, auf jeden Fall. Aber es gibt eben ganz viel diese Intoleranzen oder diese Unverträglichkeiten. Und natürlich macht es dann Sinn, eine Zeit lang wirklich auch auf die Sachen zu verzichten, weil die ja massiver Stress sind für den Körper. Aber die meisten Sachen gehen weg, wenn man den Darm ordentlich aufbaut. Also, das ist meistens auch dann ein Problem im Darm. Und wenn man dann auch wieder merkt, okay, ich kann jetzt auf einmal, ich dachte, ich könnte nie wieder XY essen und auf einmal erweitert sich meine Palette an Lebensmitteln, zum Beispiel Histaminintoleranz, sehe ich so oft und die Leute denken, sie können nie wieder Histamin essen. Das ist ja so eine Einschränkung.
Ja, total. Kaffee,
Alles, also
Alkohol,
Wein, Käse,
Tomaten,
alles, was
ja.
lange verpackt, man kann nichts vorkochen, ne? Man muss alles frisch machen. Und das ist so eine starke Einschränkung. Und die Symptome, wie ich schon gesagt habe, von so Histamin sind ja wirklich divers und eigentlich auch wieder ein super schönes Beispiel für die Darm-Hirn-Achse, weil die typischen Histaminsymptome werden dem Nervensystem zugeschrieben, weil es Brain Fog ist, Migräne zum Beispiel, das sind so ganz typische Stimmungsschwankungen und so. Das sind ganz oft so typische Histaminsymptome auch, ne? Ja, und von daher, ja, du hast recht, natürlich wird das ganze System aus der Bahn, auch M-Trace-mäßig, achsenmäßig aus der Bahn geworfen. Aber eigentlich war es auch schon vorher aus der
War es
Balance.
vorher schon. Ja, klar.
Sonst kommen die Leute ja
Und
nicht zu mir.
wir können es ja auch ein Stück weit wieder in die Balance bringen. Denn ich habe dann auch gedacht, okay, wahrscheinlich, und du kennst das ja, wir haben in der Folge, in der du zum ersten Mal zu Gast warst, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, ging es ja ums emotionale Essen. Und da ist die Emotion ja schon mit in der Bezeichnung drin. Das heißt, es kann ja auch gut sein, dass Menschen ein Thema damit haben, ja, sich das anzugucken oder zu sagen, so, ich habe das Problem und ich arrangiere mich nicht mehr damit. Es kann ja sein, dass in einem Coaching bei einem ganz anderen Thema auch mal rauskommt, so, hey, da ist ganz viel körperlich auch im Ungleichgewicht. Und viele Menschen haben ja dann eine Scheu, auch zu sagen, okay, ich gehe zum Arzt, ich gehe zu einer Ernährungsberatung, lass da mal drauf gucken. Wir haben ja auch die Möglichkeit, also nicht, dass wir Ängste nehmen, sondern dass wir so ein Angstthema, so ein verdrängtes Ding einfach mal angucken. Dass wir unterstützen, dass das mal auf die Bühne darf. Dass wir da in die Regulation gehen, damit die Kraft, die innere Kraft aus sich heraus entsteht, ich mach das, guck da einfach mal hin. Und vielleicht, ja, macht es noch stabiler, ne, als die
Ja,
Arbeit, die wir machen.
oft denken wir halt so, oder was ich oft beobachte, man denkt, Emotionsregulation wäre Kopfarbeit, aber letztlich ist es
Eigentlich.
Körperarbeit. Das machen wir ja auch mit M-Trace, indem wir eben durch die Steps eben diese parasympathische Aktivität im Prinzip auch unterstützen. Und das wirkt sich einfach auf den ganzen Körper aus. Und der Darm ist einfach so ein zentraler Schaltkreis quasi im Körper, der für so viele Sachen, es werden auch wahnsinnig viele Hormone zum Beispiel, Hormonsynthese findet ganz viel im Darm statt, Schilddrüsenhormone, Frauen in den Wechseljahren, Östrogenstoffwechsel, Sexualhormone, ja, dass der sauber funktioniert, ist zum Beispiel auch ein Darmthema, ja. Und das bedeutet, ich erkläre auch immer so so meinen Kunden oft so dieses Bild. Also wir haben oben irgendwelche Symptome, ob das jetzt Heißhunger ist oder ob das Kopfschmerzen sind, eine Müdigkeit ist, eine Erschöpfung, was auch immer, ne? Ein Unwohlsein. dann kann ich auf körperlicher Ebene gucken, okay, auf einer oberen Ebene erstmal, was ist los mit meinen Hormonen? Bin ich mit Mikronährstoffen gut versorgt? Was macht meine Entgiftung, meine Leber? Aber das wiederum alles ist beeinflusst vom Darm, weil der Darm, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kann ich immer wieder Mikronährstoffmängel haben. Weil wenn der Darm nicht intakt ist, habe ich da ein Problem. Dann kann meine Entgiftung gestört sein, die Leber kann belastet sein. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie ein Mikrobiom habe, was total, sage ich mal, sehr viel toxinbildende Bakterien überwuchert, sage ich mal, hat zum Beispiel, belastet das wieder meine Leber. Und so, das bedeutet, wenn ich an dem Darm arbeite, dann gehe ich nochmal eine Ebene tiefer. Und das Nervensystem, was wir ja bei M-Trace quasi bearbeiten, liegt eigentlich nochmal eine
Noch
Ebene tiefer.
tiefer.
Ne? Das bedeutet, und natürlich beeinflusst sich, das ist jetzt ganz einfach schematisch dargestellt, natürlich beeinflusst sich auch alles gegenseitig. Und wir haben ja auch gehört, dass eben der Darm zu 80% Signale ans Gehirn schickt und nicht andersrum. Aber was ich damit sagen will, ist, wir kommen beim Darm, sind wir schon auch ziemlich tief so im System. Ne? Also wir sind da sehr nah an dieser ganzen Ursachenarbeit und da sieht man auch noch mal, wie eng einfach, ja, dass es eben eine gesamte Körperarbeit ist, ne?
Es ist ja eigentlich schade, dass wir M-Trace-Coaches nicht einfach auch noch alle Ernährungsberater sind und Traumatherapeuten. Und ich weiß, also ich habe das
Ja.
Gefühl, wir liegen mit unserer Arbeit wirklich auch an so einer Zentralstelle, die kann in so viele Richtungen unterstützend wirken. Das finde ich schon immer wieder sehr, sehr, sehr faszinierend, eben weil wir gar nicht über die kognitive Richtung gehen. Natürlich haben wir Gesprächsanteile, natürlich müssen wir ein Thema entfalten, müssen wir im Gespräch rausfinden mit unseren Coaching-Fragen. Sind wir eigentlich hier an der richtigen Baustelle unterwegs? Mein erster systemischer Ausbilder hat immer gesagt, ob wir am richtigen Busch rumrütteln, ne? So, ja, wir können so wirksam arbeiten und auch wirklich so unterstützend auch in anderen Bereichen arbeiten. Das ist mir jetzt heute mit dir auch wirklich noch mal aufgegangen. Wäre es jetzt zu weit gegriffen, wenn ich sage, eigentlich ist es gut, so die Basics, die wir jetzt hier mal erörtert haben, einfach immer mal so im Hinterkopf zu haben. Meistens sind ja Coaching-Gespräche auch tief. Und wir erfahren hin und wieder auch immer so rechts und links vom Thema ein bisschen was. Und wenn wir gut hinhören, ich meine, wir haben gelernt oder hoffentlich haben wir alle gelernt, auch immer mal hinzuhören, ob da Dinge sind, wo wir denken, ah, da könnte, ohne dass wir eine Diagnose stellen dürfen, könnte eine depressive Verstimmung oder sowas am Start sein, dann ist das nicht unser Beritt. Dann sind wir ja auch gehalten zu sagen, lass das doch mal mit dem Hausarzt überprüfen. Wenn wir jetzt die Geschichten hören, wie, oh, ich bin immer so müde, ich bin erschlagen, ich habe immer so einen Blähbauch und irgendwie mit dem Essen, das klappt gar nicht. Und dass wir dann auch sagen, wäre ja mal eine Idee, da mal mit einem guten Ernährungsberater, einer guten Ernährungsberaterin drauf zu gucken.
Auf jeden, also meiner Meinung nach natürlich auf jeden Fall, weil ich natürlich super viel da mache und einfach das auch, also es fast immer einfach eine totale Hilfe ist bei fast jedem Problem. Es ist immer die Frage, wo man halt hingehen kann. Und das hatte jetzt auch nichts mit Eigenwerbung oder so zu tun, aber wenn man sich umguckt, wo soll man das machen? Also ich habe ganz viele Kunden auch, die natürlich zu mir kommen aus einer Verzweiflung, die beim Gastroenterologen waren, die sagen, ja, ich habe schon eine Darmspiegelung gemacht, ich habe eine Magenspiegelung gemacht, es ist nichts, die finden nichts, die sagen, ich soll einfach nur Stressmanagement machen, ich war beim Allergologen, ich war bei diversen Unikliniken, überall. Und natürlich ist eine, ganz ehrlich, eine Magenspiegelung, da ist super wichtig, ja, total wichtig, als Ausschluss, ne, dass man da, als, ne, dass man bestimmte Sachen, Erkrankungen natürlich auch gut ausschließen kann und so. Aber oft, also diese wirklich diese Stuhlanalysen, dass Schleimhaut angeguckt wird, Immunsystem angeguckt wird, dass so bestimmte Parameter im Stuhl, das machen ja tatsächlich nicht so viele. Also da gibt es Heilpraktiker, die das machen teilweise. Aber so, ich sag mal jetzt beim klassischen Gastroenterologen, es gibt halt funktionelle Mediziner. Ich mache ja auch ganz viel funktionell medizinisch eben. In dieser ganzen Szene gibt es natürlich viele. Es ist ja diese ganze Ursachenarbeit. Und in den USA sind die da ja schon viel, viel weiter. Aber da, klar, also es gibt natürlich immer, also da muss man sich jemanden suchen und dann finde ich, macht es total Sinn, ne?
Ihr Lieben da draußen, das merken wir uns. Das nehmen wir einfach ab jetzt mal so in unser Repertoire mit auf. Wir haben ja eh immer die Ohren ganz weit offen. Und
Ja.
wenn wir sowas mitkriegen, es schadet ja nicht, einfach zu sagen, das könnte daran liegen. Also ich weiß, Silvana vom EMCO-Institut sagt ja auch immer mal, denkt immer an die Schilddrüse. Ja?
Ja,
So,
total.
also
Und Schilddrüse und Darm hängt ja schon
ja,
wieder so
hängt schon wieder
super
zusammen.
mega eng zusammen. Und
Ja.
zum Beispiel die Schilddrüse ist halt das Gaspedal, ja, in unserem Körper. Die Schilddrüse gibt uns Energie, die bringt uns auf die Straße und natürlich. Eine Energielosigkeit ist auch immer ein Thema, was uns auch natürlich irgendwie schlecht gelaunt macht. Wenn man nicht die Energie hat, seine Sachen zu verfolgen, seine Aufgaben zu erledigen, wenn man keine Energie mehr hat, mit Menschen, unter Menschen zu gehen, abends nochmal was zu unternehmen, es bremst einen natürlich
Ja,
total.
klar.
Das heißt, auch Schilddrüse finde ich super wichtig, genauso wie Nebenniere, also das ganze Stresssystem mit. Also Cortisol und die ganze Geschichte. Und auch das wiederum hängt aber auch wieder super eng mit dem Darm zusammen. Ne? Also letztlich, und das ist ja eigentlich das Schöne, den Körper wirklich als ein Ganzes zu betrachten, was uns, sage ich mal, in dieser Insel, Medizin, die sich so entwickelt hat, ja, die da einfach ein bisschen fehlt, ne? Wo wir uns dann ein bisschen mal aus der chinesischen Medizin zum Beispiel viel mehr dann abgucken können. Also man träumt ja immer so von so einer Mischung, dass einfach so beides so schön zusammenkommt. Ne?
Ja.
Ich meine, die klassische Schulmedizin bietet uns ja einfach unglaublich viel, auch super, super Wertvolles. Aber genau das fehlt halt so ein bisschen manchmal, dieser ganzheitliche Blick auf den Körper. Ne?
Dann nehmen wir das doch mit, dass wir auch wir Emotionscoaches uns den ganzheitlichen Blick bewahren und nicht nur die Seele sehen, sondern auch das Haus, in dem die Seele wohnt, nämlich unseren Körper.
Ja, voll.
Isabel, du warst ja schon mal im Podcast zu Gast und kannst du dich noch an die Postkartengeschichte erinnern?
Nee,
Nee,
jetzt bin ich. Das
sehr schön.
war aber lange her, ne?
Ja,
Haben wir das noch gemacht?
haben wir, natürlich haben wir das gemacht, mache ich mit jedem Gast.
Ja.
Im EMCOG-Institut gibt es ja immer sehr viele schöne Postkarten mit Sprüchen oder Zitaten drauf. Du darfst heute in der Tat zum zweiten Mal die nächste EMCO-Postkarte entwerfen. Welcher Spruch, welches Zitat würde dir jetzt heute einfallen, wo du sagst, das würde ich auf die Postkarte drucken lassen?
Gute Frage. Also themabezogen würde ich wahrscheinlich sagen, Emotionsregulation ist nicht nur Kopfarbeit, sondern Körperarbeit. Ist sehr fachlich, aber ich glaube, es ist ein ganz schöner Reminder vielleicht auch, ne? Dass man auch wirklich immer den Körper so, ja, und vielleicht noch so als Untertitel: Der Darm ist einer der wichtigsten Resonanzräume für unsere Gefühle.
Wow.
Dass man das vielleicht noch mal so als Untertitel drunter macht und das ist dann so ein kleiner Reminder, als alle M-Trace-Coaches noch mal auch mit an den Darm sich zu erinnern, wenn sie dann diese Postkarte sich vorstellen.
Dann werde ich mal mit Lea und Silvana sprechen, ob wir die nicht doch mal an den Start bringen.
Ja, ich habe mich sehr gespannt, wenn ich das nächste Mal da bin.
Isabel, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir wieder für uns genommen hast und auch so dein Herzthema Darmgesundheit hier mit reingebracht hast und so die Brücken geschlagen hast zur Emotionsregulation und natürlich auch zu unserer Arbeit des Emotionscoachings. Danke dir.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
Sehr schön, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Resttag.
Danke.
Das war ganz schön Wissen über die Darm-Hirn-Achse und rund um Darmgesundheit und Psyche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören, hattet hier und da einen Aha-Moment und habt Lust, jetzt nochmal mehr ins Nervensystem einzusteigen. Schaut dazu gerne in die Shownotes, da haben wir nochmal zwei Seminare für euch verlinkt. Und jetzt, wie immer, bis zum nächsten Mal, gutes Fühlen.